Hallo.
Wir sind Lars
und Dario.
Wir sind beide Juristen und diskutieren gerne über Recht und Politik.
Und das Ganze legen wir euch jetzt als Podcast auf die Ohren. Viel Spaß bei zwei Juristen, drei Meinungen.
Hallo Dario.
Hallo Lars.
Eines der großen ersten Reformunternehmen der am neu gewählten Ampelregierung ist die Abschaffung des Paragraphen 219a StGB. Das hat unser Bundesjustizminister Marco Buschmann vor kurzem bekannt gegeben. Wir haben uns gedacht, das nehmen wir doch gerade als Anlass, um mal über den Paragraphen zu sprechen.
Ja. Und bevor wir anfangen, kurz den Hinweis, warum Lars sich jetzt bereits anders anhört als ich. Ich höre mich wahrscheinlich an, wie als wenn ich rein telefonieren würde. Der Lars hat nämlich inzwischen ein neues Mikrofon.
Ja.
Eine Ehre, die auch mich eigentlich hätte ereilen sollen, aber sagen wir mal, aufgrund einzelner Probleme mit einem großen deutschen Paketlieferdienst, dessen Name wir jetzt natürlich nicht hier durch den Dreck ziehen wollen, aber nennen wir ihn einfach Mercurius. Der hat dafür gesorgt, dass ich noch ein bisschen weiter der Dinge harren muss. Aber auch das kommt. Und dann ab der nächsten Folge, denke ich, sollten wir beide zu hören sein. An der Stelle auch noch kurz der Hinweis, die nächste Folge wird dann quasi eine gedachte Staffel 2 sein. Und wir werden in der nächsten Folge dann gleich ein ganz großes Thema anschneiden, nämlich die Reform des Jurastudiums, beziehungsweise auch eine Momentaufnahme des Jurastudiums sicherlich. Genau, das steht an. Und heute aber dann halb qualitativ hochwertig jedenfalls erstmal den 219a StGB.
Gut, ich hoffe, du nimmst das als Anlass, mir die meiste Redezeit zu überlassen.
Auf jeden Fall.
Danke. Wenn wir den 219a so betrachten, dann sollten wir erstmal klären, was sich da in letzter Zeit so verändert hat. Grundsätzlich erstmal ist die Norm darauf ausgelegt, die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch zu verbieten. Ist ja erstmal ein verständliches Anliegen. Man möchte nicht, dass eine Steigerung der Nachfrage einfach durch Werbung in diesem Bereich passiert. Das wäre moralisch ja schwierig. Was allerdings zu dem Problem geführt hat, dass Ärzte auf ihren Websites nicht angeben dürfen, inserieren dürfen, dass sie diese Leistung anbieten. Und das erschwert es natürlich Frauen, sich zu erkundigen, an wen sie sich dafür wenden können. Ja. Das kommt auch immer mit einem etwas seltsamen Frauenbild einher, dass Frauen sich aufgrund von Werbung oder aufgrund von rein informativen Angeboten überlegen würden, ob sie nicht dann doch einen Schwangerschaftsabbruch durchführen.
Vielleicht muss man an der Stelle auch ganz kurz auf die in dem Zusammenhang bekannten Fälle hinweisen. Da gab es nämlich die Ärztin Christina Hähnel, die für die Werbung für Abtreibung tatsächlich auch inzwischen rechtskräftig verurteilt worden ist. Das Ganze war vor dem OLG Frankfurt streckenweise anhängig und genau, dort wurde sie dann eben dafür verurteilt, dass sie die Information verbreitet hat über die Tatsache, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet.
Genau. Man sieht schon, es ist problematisch, wenn Ärzte informativ auf dieses Leistungsangebot hinweisen, dass sie dann sich strafbar machen. Das ist nicht ganz einleuchtend.
Letztendlich war Anlass für das Urteil nicht nur die Tatsache, so jedenfalls lässt es sich der Mitteilung des Gerichts entnehmen, die damals veröffentlicht worden ist, das ist jetzt ein Jahr her etwa, ein bisschen mehr. Und danach soll das Problem gewesen sein, dass Frau Hähnel eben nicht nur darüber informiert habe, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen würde, was nach einer Ausnahme des 219a StGB auch möglich ist. Das Problem, das das Gericht sah, war die Tatsache, dass sie auch Informationen darüber verbreitet hat, wie Schwangerschaftsabbrüche ablaufen, was aber natürlich auch in einem großen Maße und daran knüpft so ein bisschen das Problem, was viele Mediziner mit diesen Paragraphen haben. Das Problem, dass natürlich ein Arzt zum einen auch über die ärztlichen Eingriffe, die er vornimmt, aufklären muss. Und dass natürlich auch jemand, der in der Situation ist und der da betroffen ist von ganz maßgeblich auch an der Stelle Informationen darüber braucht, was jetzt auf die Person zukommt.
Angestoßen durch eben diese Rechtssache hatte sich dann die Große Koalition ab 2020 entschieden, das Gesetz zu ergänzen um den Absatz 4. In dem sollte dann eine Information über die Möglichkeit des Abbruchs in der jeweiligen Praxis ermöglicht sein und auch ein Link zu den Stellen über das Wie der Durchführung des Abbruchs. Da durfte nämlich bis dahin auch nicht, beziehungsweise auch mit diesem Gesetz durfte da nicht drüber inseriert werden auf den jeweiligen Websites. Beziehungsweise, ich glaube, davon sind auch Flyer erfasst etc. Auf jeden Fall haben wir da jetzt schon die Lockerung, dass grundsätzlich gesagt werden darf, hier, das darf stattfinden. Dann wird verlinkt zur Bundesärztekammer, die dann den genauen Ablauf und die jeweiligen Varianten der Durchführung darstellen. Jetzt fordert ja die Ampel die komplette Abschaffung des Paragraphen und man könnte sich fragen, okay, das ist ja jetzt schon deutlich gelockert. Das Problem, dass die Ärzte nicht auf ihre Leistung hinweisen dürfen, ist ja jetzt erstmal geklärt. Warum möchte denn die Ampel die Abschaffung jetzt? Und ich habe mir davon angehört und durchgelesen von den jeweiligen Politikern. Sie halten eben immer noch daran fest, dass das ein seltsames Frauen- und Ärztebild transportiert. Die gierigen Ärzte, die auf dieses Geld aus sind, das sie durch Schwangerschaftsabbrüche verdienen, und die Frauen, die sich eben durch solche Angebote korrumpieren lassen, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Also dieses Bild kann ich durchaus verstehen, dass das ein bisschen problematisch ist. Es ist halt auch nicht verständlich, es kommt zu diesen absurden Situationen. Angenommen, der Arzt, da stellt das auf seiner Seite so dar, dass er diesen Abbruch durchführt und kopiert den Infotext von der Bundesärztekammer auf seine Website, dann würde er sich strafbar machen. Das ist also nicht wirklich verständlich, warum das so sein sollte. Aufgrund dieser Handlung, sich bis zu 2 Jahren strafbar zu machen, das ist wirklich nicht einleuchtend. Zusätzlich befürchtet man, dass die betroffenen Frauen, die sich informieren wollen, einfach schikaniert werden, dadurch, dass sie rumgeschickt werden und überall nachgucken müssen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so zutrifft. Ich sehe es jetzt nicht als große Schikane, sich durch Internetseiten zu klicken.
Das nicht, aber man muss ja dazu sagen, dass zumindest im Rahmen eines Schwangerschaftsabbruchs auch es zumindest erforderlich ist, sich natürlich im Vorhinein informieren zu lassen, Aufklärungsgespräche dergleichen. Also es gibt schon einige Hürden, die ja tatsächlich da sind. Da würden wahrscheinlich die Befürworter dieser Vorschriften dann sagen, naja, es geht ja um einen nicht unbeträchtlichen Eingriff. Insofern ist es vielleicht auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist eine sehr schwierige Situation und für die betroffenen Personen fühlt sich das dann vielleicht schon ein bisschen wie Schikane an, ja.
Ja, auf jeden Fall. Nur diese Schikane geht nicht von dem Verbot der Werbung aus, oder diese Schikane sehe ich nicht so ganz in der jetzigen Form des Verbots der Werbung. Denn die Schikane, die du jetzt gerade beschrieben hast, die bezieht sich ja auf das Prozedere von 218a StGB, beziehungsweise ja, 218, 218a, eben um die Rechtmäßigung also die Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruchs, der dann verbunden ist mit
Ja.
Behördengängen, nicht Behördengängen, mit Beratungsgängen und so weiter. Da
Das.
könnte man eine Schikane sehen, durchaus. Aber ich sehe sie nicht so ganz bei der Tatsache, dass du auf der Seite des Arztes dann nochmal einen Link zur Bundesärztekammer klicken musst.
Ja.
Ich finde es ein bisschen unnötig bürokratisch irgendwie auf eine Art oder unnötig verkompliziert, gerade wenn man einfach nur das Informationsangebot der Bundesärztekammer kopiert. Aber schikanieren, das sehe ich jetzt nicht so ganz.
Was ich halt sagen muss, was mich vielleicht ein bisschen noch stört, ist die Tatsache, dass wir eigentlich normalerweise immer eine gewisse Hürde haben, um ein Verhalten strafbar zu machen. Und diese Hürde bedeutet ja normalerweise, dass wir sagen müssen, wir haben ein Verhalten, was in irgendeiner Weise, was wir so nicht haben wollen, was einen gewissen Handlungsunwert innehat. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, dass auf einmal das Verteilen akkurater medizinischer Informationen strafbar sein sollte, insbesondere, wenn man ja sagt, ich würde vielleicht verstehen, wenn man sagt, wenn man falsche Informationen darüber verteilt, dass das vielleicht einen Regelungsbedarf hat. Aber in dem Moment, wo man das ja 1:1 kopiert, im Prinzip den Text, da sehe ich eigentlich auch schon gar nicht mehr den Probleminhalt darin, weil das dann ja fast schon wieder nur so ein reines moralethisches Tabu. Also es ist ja so eine Tabuisierung eigentlich des Themas, dass man sagt, nee, wir wollen es nicht auf Webseiten stehen haben, weil es könnte jemand damit in Kontakt kommen.
Bin ich vollkommen deiner Meinung. Also solange man diese Inserierung sachlich hält, ist doch alles in Ordnung. Wenn man jetzt anfängt, das mit Euphorismen auszuschmücken.
Ja, oder um es mal jetzt ganz platt zu machen und auch natürlich ein bisschen fies, aber wenn man sich das so vorstellt, wie es zum Teil jetzt mit den Impfzentren abläuft, wo ja mit den Testzentren, wo man zum Teil für diesen ja fast schon medizinischen Vorgang des Nehmens eines Abstrichs durch die Nase zum Teil dann, das habe ich bei mir in der Nähe, ein kostenloses Pizzastück noch mitverteilt wird, wenn man sich testen lässt. Sowas ist natürlich irgendwas, wo man sich denkt, naja, ist irgendwie ein bisschen komisch, dass wir jetzt was haben, was die Krankenkasse bezahlt, eine medizinische Leistung, die dann verbunden wird mit so einer komischen Werbung für diese medizinische Leistung. Wenn man so ein Parallelding vielleicht hätte, dann verstehe ich das, ja. Also es soll tatsächlich nirgendwo, wie der Wortlaut schon sagt, unanständig vielleicht geworben werden dafür. Aber das ist ja was anderes, ob ich jetzt im Prinzip jemanden da beeinflussen möchte mit irgendwelchen Wortwahlen oder dergleichen, oder ob ich einfach nur eine Information verteile.
Ja, also was ich darin vor allem sehe, ist die Haltung derer, die eben gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, die das so kompliziert und so schwer machen wollen und die vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Schikane an den Frauen betreiben wollen, damit sie es nicht machen. Das ist so das Gedankengut, das dahinter steht und das sicherlich auch mit in die Formulierung eingeflossen ist. Das ist ja kein Zufall, dass man noch nicht mal die sachliche Darstellung von Informationen ermöglicht, sondern einfach nur die Möglichkeit, dass diese Leistung angeboten wird. Das ist schon ein bisschen seltsam und ich glaube, dass sich da Leute durchgesetzt haben, die tatsächlich Frauen Stöcke zwischen die Beine schmeißen wollen in der Hinsicht. Ja, und das ist sicherlich auch der Grund, warum Teile der, warum die Ampelregierung das jetzt abschaffen möchte, einfach komplett. Ich persönlich fände es auch okay, wenn man eben nochmal in den Absatz 4 die Formulierung aufnimmt, dass sachliche Informationen über das Wie des Eingriffs erlaubt sind.
Ja, wobei dann natürlich auch die Frage wäre, wenn jetzt der Absatz 4 noch erweitert wird oder wir vielleicht noch einen vierten Ausnahmeabsatz, also einen Absatz 5 einfügen, wo das nochmal weiter entschärft wird, fragt man sich natürlich auch, was bleibt dann noch groß? Oder ob man dann nicht vielleicht auch einfach den Tatbestand im Absatz 1 so anpassen müsste, dass nicht vielleicht schon eine ganz andere Handlung penalisiert wird. Ja. Weil was wir jetzt ja im gesamten Schwangerschaftsabbruchsstrafrecht quasi sehen, ist dieses so eine Umkehrung des Strafbarkeitsprinzips im Prinzip. Nicht, dass die einzelne Handlung strafbar ist, wenn halt der Tatbestand erfüllt ist, sondern dass grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche strafbar sind, die Aufklärung über Schwangerschaftsabbrüche strafbar sind. Es wird aber nur in Ausnahmefällen eben strafbefreit. Mhm. Das ist ja so eine ganz seltsame Umkehrung, die man eigentlich im Strafrecht fast nie hat.
Ja.
Ich sehe, warum man es gemacht hat. Ich würde da auch nicht einen grundsätzlichen bösen Willen unterstellen. Aber es ist irgendwie ein bisschen seltsam und ich glaube auch, dass man an der Stelle einfach besser beraten wäre, dass man sich da einfach mal komplett für eine Reform entscheidet.
Ja, ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser 219a ersatzlos gestrichen wird. Das muss ja weiterhin verboten sein. Also ich sehe jetzt mal so ein sehr ekelhaftes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel gesagt würde, hier jetzt 50% auf den Schwangerschaftsabbruch oder sowas, diese Art der Werbung, die muss ja weiterhin ermöglicht sein.
Also
Diese
verboten
Art der
sein.
Werbung muss weiterhin verboten sein. Das meine ich.
Ja, genau. Oder halt, wie ich das vorhin gesagt habe, auch anstößiges Beispiel, hier kriegst du noch ein Stück Pizza auf die Hand, wenn du dich von
Genau.
uns beraten lässt oder so ein Krempel. Also diesen Quatsch. Aber ja.
Ich würde jetzt gerade überleiten zum nächsten Punkt. Du hast es auch eben schon anklingen lassen, dass ja der 218a auch ein bisschen seltsam formuliert ist, beziehungsweise in seiner Struktur, weil er eben grundsätzlich den Abbruch unter Strafe stellt und dann Rechtfertigungsgründe nachschiebt. Das ist ja hierbei bei der Werbung für den Abbruch, finde ich das nicht okay, dass man das so macht. Bei dem Abbruch selbst kann ich es einigermaßen verstehen. Es gibt ja auch unter diesen Politikern, die jetzt fordern, den Politikerinnen, die das fordern, dass der 219a abgeschafft wird, auch die, die eben den 218 komplett abschaffen wollen. Und das ist halt auch so eine radikale Position, da kann ich nicht ganz mitgehen. Ich verstehe es, dass man das schwierig findet, dass das grundsätzlich unter Strafe steht und erst durch Ausnahmen straffrei wird. Allerdings ist es doch bei der Körperverletzung, sprich dem Eingriff vom Arzt, nicht anders.
Ja, und vor allen Dingen muss man sich auch noch mal vor Augen führen, wofür der Paragraph 218 StGB ja auch da ist, weil wenn jetzt angenommen, wir haben eine Situation, wo eine schwangere Frau verletzt wird und dabei das Kind stirbt, dann ist das eine Situation, in der derjenige, der halt die Verletzung hervorgerufen hat, nicht wegen Totschlags oder wegen Mordes bestraft werden kann, weil der Tatbestand voraussetzt, dass ein Mensch getötet wird. Und ein Mensch nach dem Strafgesetzbuch haben wir erst in dem Moment, wo die Person halt geboren wurde. Die Person muss auf die Welt gekommen sein. Das heißt aber auch, dass wenn jetzt beispielsweise ein Fötus oder sogar schon ein anderes Stadium letztendlich getötet wird, dann haben wir keinen tatbestandlichen Totschlag oder Mord, was dazu führt, dass wir eine Zusatzregelung brauchen, die diese Fälle dann eben bestraft. Und dementsprechend gibt es diesen Sinn für den 218, dass man sagt, eben auch in dem Moment, wo eine Schwangerschaft abgebrochen wird und wir eben vielleicht nur, wo wir, sag ich mal, das befruchtete Ei haben, was sich bereits eingenistet hat, was vielleicht auch schon ein paar Zellteilungen durchgelaufen ist. Auch die müssen in irgendeiner Weise grundsätzlich erfasst sein. Natürlich auch der unbeabsichtigte quasi Schwangerschaftsabbruch in irgendeiner Weise penalisiert sein muss.
Genau. Ich finde allgemein, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen der kompletten Freiheit der Mutter mit ihrem Körper zu tun, was sie möchte, und dem Schutz des ungeborenen Kindes, ich finde, dieses Spannungsverhältnis ist in den Paragraphen 218, 218a von der Struktur her sehr gut aufgelöst eigentlich. Du hast eben die guten Gründe genannt, warum wir einen Paragraphen wie den 218 eben brauchen für diese Problematik. Und die Ausnahmefälle, unter denen das dann straffrei ist, die sind, finde ich, sehr gut ausgestaltet. Ich sehe da jetzt keine Lücken. Und deshalb bin ich auch dagegen, dass diese Paragraphen abgeschafft werden. Das ist einfach eine sehr heikle Situation, dass ein ungeborenes Kind getötet wird. Wir müssen da eben einen Ausgleich finden. Und ich finde, der ist unter den Voraussetzungen des 218a doch gut ausbalanciert.
Man muss ja dazu sagen, dass vor allen Dingen der 218a den Abbruch eben unter Zuhilfenahme der ärztlichen Leistung, also dass der Schwangerschaftsabbruch von dem Arzt vorgenommen wird, dass die entsprechenden Beratungen vorausgegangen sind, dass das also nicht so eine Nacht- und Nebelaktion mäßiges Ding ist, sondern dass das wohl überlegt ist, dass das von einem Arzt vorgenommen wird, sodass wir sicherstellen können, dass die geringstmögliche Gefahr für die Mutter dabei entsteht. Und eben, dass wir seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen haben. Das sind ja die grundsätzlichen Voraussetzungen jetzt. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann haben wir ja noch ein relativ frühes Stadium der Schwangerschaft, sodass man dann natürlich dazu sagen muss, dass hier wahrscheinlich dann einfach schon strittig sein wird, inwieweit bereits menschliches Leben vorliegt in dem Sinne, weil natürlich ein ungeborenes Kind, was nicht mal 12 Wochen alt ist, unter keinen Umständen außerhalb des Mutterleibs überleben könnte. Und deswegen ist ja die Grenze dann auch irgendwo dort gezogen. Und der 218 wiederum ist natürlich unglaublich wichtig, um zu pönalisieren, dass ein Kind, was kaum Stunden vor der Geburt dann getötet wird von irgendwem, ebenfalls auch von der Strafbarkeit umfasst ist, die der 212 und der 211, also die Totschlag und Mord, nicht bieten können.
Ja, genau. Zusammenfassend würde ich jetzt einfach nochmal so als Kommentar zu dem Gesetzesvorhaben sagen, es müsste keine Abschaffung des 219a StGB stattfinden. Es würde auch eine Reform reichen, aber ich denke, dass das auch ein bisschen PR-Move ist, dass man sagt, hier, wir schaffen den ab. Ich sehe die Gefahr, dass man da jetzt bestrebt ist, das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs an sich abzuschaffen. Das, ja, fände ich fatal.
Ich finde halt auch, das Problem ist, dass wir in der Tendenz gesehen haben in den letzten Jahren, und das ist sicherlich zum Teil ein Ausfluss gewesen der SPD-Beteiligung in der GroKo, aber auch generell, sage ich mal, in der Politik ist es so ein bisschen en vogue, Symbolpolitik am quasi lebenden Gesetz vorzunehmen. Und dann anfängt, irgendwelche Dinge wegzustreichen, wo die Rechtswissenschaftler nebendran stehen und brüllen, Leute, das könnt ihr nicht machen, wir haben da Schwierigkeiten, wenn jetzt irgendwas fällt. Zum Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass man den 218 streicht und sagt, naja, ist ja offensichtlich klar, dass wir das immer noch pönalisiert haben wollen, dass wenn jetzt ein Kind, was eben kurz vor der Geburt steht, in irgendeiner Weise umkommt, dass das dann auch pönalisiert sein muss. Und das dann wieder den Gerichten überlässt, aber das Ganze auszubalancieren, zu regeln. Und die Gerichte müssten dann eigentlich streng genommen sagen, nee, wir hatten es ja im Gesetz, der Gesetzgeber wusste, dass er es streicht. Das hat er ganz bewusst vorgenommen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nicht hier drum rum arbeiten. Aber im Moment ist es so, dass die Gerichte da den ganzen Unsinn vom Gesetzgeber ja in der Tendenz mitmachen. Und dann auch noch Regelungen drumherum finden, um das alles noch halbwegs aufrechtzuerhalten. Und das haben wir an so vielen Stellen im Moment, dass ich wirklich auch die Sorge wie du habe, dass das jetzt kommt, einfach nur weil man gerne mal ein Symbol setzen möchte, ein Zeichen, was ja vielleicht durchaus auch wichtig wäre, aber was halt am Ende vielleicht an der Stelle fehl am Platz ist.
Ja, da sind wir ja tatsächlich einer Meinung.
Mal wieder.
Ja. Gut, Dario. War wieder
Das,
schön.
ja, auf jeden Fall. Heute mal wieder eine kurze Folge. Wir werden in den nächsten Tagen jetzt mal unsere Kräfte sammeln und auf die letzte Staffel in Anführungszeichen zurückgucken, die letzten Folgen analysieren und gucken, was wir besser machen können, was vielleicht gut gelaufen ist oder was nicht. Wir werden uns sehr bald, hoffe ich doch, zurückmelden mit neuen Folgen, unter anderem zum juristischen Studium und außerdem natürlich dann mit hoffentlich zwei Mikrofonen, so Mercurio will. Und dann sehen wir uns, hören wir uns, Wir hören uns doch hoffentlich nur. Hören wir uns sehr bald wieder.
Genau, ich wünsche dir viel Erfolg, das verschollene Mikrofon wiederzufinden.
Ja, und dir viel Spaß mit deinem neuen Mikrofon. Eine Freude, der ich hoffentlich auch bald zuteil werde.
Ja.
Dann bleibt uns nicht viel anderes, als unseren Zuhörern zu danken für die Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns wie immer über Feedback, über eine gute Bewertung. Teilt den Podcast, auch ganz wichtig. Wir wollen ja, dass viele Leute unseren Podcast hören können. Und auch noch der kurze Hinweis, wir sind selbstverständlich auch auf Twitter zu finden, wie gute Anwälte das in der Regel so sind. Unser Handle lautet dort @ZJDM-Podcast. Und
Genau,
genau,
bitte,
auch
bitte
ein,
unbedingt
ja,
folgen, teilen und unterstützen. Das wäre super.
unbedingt. So kann man uns quasi helfen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Nur ein kurzes Sekündchen aufzuwenden. Und noch ganz kurz der Hinweis, Lars, du hast eine Webseite, auf der auch dieser Podcast geteilt wird, wo man zu noch mehr Themen deine Meinung lesen kann.
Genau. Die Website lautet eine-ansicht.de. Da auch gerne vorbeischauen.
Genau, vorbeischauen, dem Lars einen Kaffee ausgeben.
Ja.
Jo, dann, Lars, es war mir ein Fest.
Ja, mir auch, Dario. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.